Oder steckte sie da links sehen können, zusammen mit dem Pokal, das wir gewonnen haben. Und das ist unsere Aufstellung. So, Sie sprechen Peter Acker über die Elektronik und die Schaltungen, die gebaut wurden. Sven Benke über das gesamte System. Wolf Lindstroth über Verhalten. Bernhard Frötschel wird einige von den Videos kommentieren. Manuel de Mello spricht wahrscheinlich über den mechanischen Aufbau. Ich werde anfangen mit der Vorstellung. Andreas Schäfer spricht auch über Verhalten, Marc Simon über das Vision-System, Oliver Tenscher über Elektronik und Mechanik und Martin Sprengel ist zurzeit in Frankreich bei einem Studienjahr. So, die Roboterfußball gibt es seit 1997. Damals haben die Koreaner eigentlich die erste Idee gehabt. Die haben eine Liga gegründet, die sogenannte Midosot-Liga. Da spielen 3 gegen 3 Roboter. Die Japaner haben dann die Idee auch sehr gut gefunden und haben ihre eigene Liga gestartet. Das ist die heutige Robocop-Initiative. Bei der Robocop-Initiative gibt es vier Ligen. Es gibt eine Simulationsliga, wo das ganze Spiel nun im Computer simuliert wird. Das heißt, es gibt 11 Spieler, die gegen 11 Spieler kämpfen. Aber das Ganze findet nur in den Computer statt. Es gibt die kleine Roboterliga, das sind Roboter bis zu 18 cm Durchmesser und da spielen 5 Roboter. Es gibt noch eine dritte Liga, die mittlere Roboterliga, das sind Roboter mit 50 cm Durchmesser bis zu 18 cm Höhe. Das waren die Roboter, die wir am Ende in dem Video gesehen haben und die spielen 4 gegen 4 Roboter. Und es gibt auch eine spezielle Liga, eine besondere Liga, das ist die Liga der Sony Hunde. Das sind Roboter von der Firma Sony, die erste Art von Personalroboter, die gebaut worden sind. So, hier sehen Sie die Simulationsliga, so sieht es auf dem Bildschirm. Es gibt einen Soccer-Server, das kann man in einem Netzwerk stellen und dann kann man den eigenen Computer dafür verwenden, die eigene Mannschaft in Bewegung zu bringen. Das kann zum Beispiel meine Mannschaft sein, ich habe meine 11 Spieler. Diese 11 Spieler, die befehlen oder die gehören einige Befehle, die ich gebe. Ich kann zum Beispiel meine Spieler befehlen, sie sollen sich drehen oder sie sollen nach vorne laufen, sie sollen kicken, ne, den Ball abstoßen. Und alle diese Befehle muss ich in Verbindung mit der gesamten Spielsituation bringen. Die Information, die die Spieler bekommen, ist auch unscharf. Das heißt, die wissen nicht genau, welche Koordinaten die anderen Spieler haben oder welche Koordinaten der Ball hat. Und man muss dann in dem Verhalten von dem eigenen Team mit dieser Unschärfe zurechtkommen. Das ist die Liga, die auch einen schnellen Einstieg in der Robocop-Initiative dann erlaubt. Eigentlich, oder das ist die Theorie, aber mittlerweile sind die Programme, die so spielen, sehr gut geworden. Die spielen zum Beispiel schon die Abseitsfalle. Es gibt Abseits und wenn man das schafft, wie die Freiburger Mannschaft, da kann man die andere Mannschaften in Verlegenheit bringen. Das ist die Liga der großen Roboter. Wir zeigen zunächst einmal ein Video über diese Roboter. Das Spielfeld war in Stockholm von dieser Länge, 9 mal 5 Meter. Die Regeln sagen, das Spielfeld kann so groß gemacht werden, wie man Platz hat. Das heißt, es könnte sein, dass bei einer nächsten Meisterschaft das Spielfeld 15 mal 10 groß ist. In Stockholm hat er diese Länge. Wir spielen 4 gegen 4 Roboter. Und bei der Weltmeisterschaft in Stockholm gab es 19 Mannschaften, die mit den Robotern angetreten sind. Hier sieht man das Team aus Freiburg von Professor Nebel. Hier sieht man, wie diese Roboter aufgebaut sind und was sie alles für Hardware enthalten. Da sieht man, wie aufwendig das Ganze bei dieser Liga ist. Zunächst einmal gibt es eine Basis, eine Roboterbasis. Das ist eine kommerzielle Pioneer 1 Roboterbasis. Dann als Computer verwenden Sie ein Notebook, ja, ein Laptop, die einfach so draufgepackt wird. Das Ganze ist ein lokales Netz. Das heißt, es gibt für jeden Roboter gibt es einen Sender und Empfänger. Und das Ganze läuft mit Ethernet mit 8 Megabit pro Sekunde. So dass wenn die Roboter in Bewegung sind, das ist wirklich ein lokales Netz in Bewegung. Die haben auch einen Schussapparat vorne, womit man den Ball stoßen kann. Und um sich zurechtzufinden, haben die Roboter ein Vision-System, das heißt eine Kamera, eine Videokamera, die hier oben angebracht ist. Mit dieser Videokamera können die Roboter den Ball finden. Der Ball hat diese Farbe, orange. Und wenn einer von den Robotern den Ball gefunden hat, dann teilt es über das Internet, über das lokale Netz an den anderen Roboter, wo der Ball zu finden ist, und dann brauchen die anderen Roboter nicht zu suchen. Die wissen schon auf dieser Mitteilung, wo der Ball ist. Die Roboter verwenden einen Laserscanner, das ist das, was man hier sieht. Das ist ein industrieller Scanner, der ziemlich teuer ist und auch ziemlich schwer. Mit diesem Laserscanner kann man 180 Grad scannen und der Abstand zu Hindernissen dann einfach messen, mit einer Auflösung von etwa 1 Zentimeter. Und außerdem haben die Roboter interne Odometrie, das heißt, man kann aus der aktuellen Position und durch die Anzahl der Drehungen von den Rädern, die mitgezählt wird, kann man auch die neue Position mit einer gewissen Genauigkeit dann berechnen. Also, wir haben auch sieben Sonare hier. Die haben genau die gleiche Aufgabe wie der Laserscanner. Das heißt, die berechnen auch den Abstand zu Hindernissen. Der Laserscanner hat aber eine viel bessere Auflösung. Und deswegen haben die Sonare, aber die verwenden sie nicht. Ja? Andere Mannschaften haben keinen Laser, die verwenden die Sonare. Das kommt auf der Pioneer 1 Basis. Die Sonare sind gut, wenn man zum Beispiel Fenster hat. Weil der Laserscanner kann Fenster und Glas nicht erfassen. Ne? Aber auf dem Spielfeld gibt es keine Fenster, deswegen brauchen wir an dieser Stelle die Sonaren. So sieht es aus der Perspektive von diesem Roboter. Nehmen wir, das ist ein Roboter, der kann 180 Grad scannen und dann kann mit einer Auflösung von einem Zentimeter die Hindernisse finden. In diesem Fall, das ist eine Wand, das ist einer von den anderen Spielern. Das kriegt man als Wolke, als Punktwolke gemessen. Und dann hier nochmal die andere Wände, die zu sehen sind. Und der Roboter ermittelt seine Position aus einem Matching. So diese Geraden, die hier zu sehen sind, die werden einfach mit dem Spielfeld gematcht. Und aus diesem Matching ergibt sich die aktuelle Position von dem Roboter mit einer ziemlich guten Genauigkeit. Und aus dem Matching oder aus diesen Punktwolken ergibt sich auch die Position von den einigen anderen Spielern. Und da jeder Roboter seine eigene Position mitteilt über das Netz, von meinem Team, dann weiß man, welche meine Roboter sind und welche die anderen Roboter sind. So sieht es dann aus. Es gibt einen Rechner aus dem Spielfeld, das auch an diesem lokalen Netz angeschlossen ist. Und dieser Rechner draußen, der bildet ein globales Weltmodell, wo man dann die eigenen Spieler schon lokalisiert hat, die gegnerischen Spieler hier sind zu sehen. Und dann kann man unterschiedliche Strategien dann verwenden. Man kann die Trajektorie, der Fahrt bis zum Ball berechnen. Man kann sich auch verständigen, dass keine anderen Roboter im Wege stehen. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann kann man die Spielsituation, aus der jeweiligen Spielsituation etwas machen. So, und das ist dann eine Zusammenfassung für diese Roboter. Die haben eine sogenannte Multi-Roboter-Sensor-Integration. Alle Spieler melden ihre Messungen mit einem Zeitstempel aus dem Laserscanner. Die Schätzungen aller Spieler werden gemittelt und die Objekte werden lokal verfolgt. Das heißt, wenn ein Spieler schon den Ball zum Beispiel gefunden hat, dann verfolgt nur dieser Spieler den Ball und teilt die anderen mit, oder falls, wo der Ball zu finden ist. Und die eigenen Spieler werden nur damit unterschieden, dass ich die Position kenne, weil die eigenen Spieler immer ihre Koordinaten melden aus dem Matching, das sie mit den Laserdaten gemacht haben. Und diese Information geht dann alles spielen. Okay, dann gucken wir uns das Video an. Da werden Sie sehen, dass diese Roboter nicht so furchtbar schnell sind. Das ist anders bei der kleinen Roboterliga. So, Sie sehen hier, dieser Roboter zum Beispiel, der sucht den Ball. Das ist nicht, das ist eine andere Mannschaft. Die haben keine Kommunikation über Internet oder so etwas. Und deswegen sucht er, dreht sich und sucht den Ball. Und jetzt findet er kurz den Ball, bei der nächsten Runde findet er den Ball und dann verliert er wieder den Ball. Deswegen dreht er sich weiter. So, das ist die Mannschaft aus der TU München und das ist die Mannschaft aus Freiburg. Das war ein Schuss, da sieht man die mittlere Geschwindigkeit von diesem Roboter. So, das ist eine sehr gute Spielsituation. Der Roboter merkt, dass er nichts da machen kann, deswegen geht er zurück. Der Schiedsrichter nimmt den Ball und stellt es woanders, das ist einer von den Regeln hier. So, und dieser Roboter, der geht zur Seite, weil der andere Roboter besser positioniert ist. Und dann lässt ihn das Tor schießen. So jetzt, das, was jetzt kommt, das ist einer von den besten Toren in dieser Liga. Das ist Tor des Monats in der mittleren Roboterliga. Weil der Roboter, der läuft mit dem Ball, der vergisst kurz den Ball, aber dann kriegt den Ball wieder. Der läuft mit dem Ball direkt zum Torwart und dann täuscht er in letzter Minute den Torwart. Das ist das Endspiel. Das ist die italienische Mannschaft gegen die iranische Mannschaft. Die italienische Mannschaft wurde von 18 Universitäten gebaut. Das heißt, es war eine Art von Nationalmannschaft. Jede Universität hat einen Roboter gebaut, sodass die Roboter unterschiedlich waren. Sie hatten auch unterschiedliches Verhalten. Und da sie 8 Spieler hatten, musste immer der Trainer entscheiden, welche Spieler Roboter zu erfüllen. So wie ein echtes Fußball. So, hier sieht man den iranischen Roboter, wie er kläglich verbracht. Und jetzt sieht man etwas, was in dieser Roboterklasse noch passiert. Da die Roboter langsam sind, aber in Bezug auf die Größe des Spielfeldes groß sind, oder schnell sind, dann laufen sie mit dem Ball direkt ins Tor, dass in vielen Fällen ein Pass zu geben. So, hier sehen wir nochmal einen guten Schuss von der iranischen Mannschaft. Und das ist der Vergleich, das ist unser Roboter im Vergleich mit dem großen Roboter. Und das gibt uns schon den Übergang zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist, wie wurden diese Roboter gebaut? Und der Erste, der über den Aufbau unserer Roboter spricht, ist Sven Link.
Ja, ich möchte also einen kurzen Überblick geben über das System, was wir gebaut haben. Und wir haben uns eben für die sogenannte... Ups, hier war noch eins von deinen. Ja, das sind also diese Hunde, die von der Firma Sony gebaut und zum Teil auch an Privatkunden verkauft wurden. Die wurden in einigen Universitäten zur Verfügung gestellt, damit sie denen das Fußballspielen beibringen. Das Ganze war relativ kurzfristig, sodass also man wirklich froh war, wenn sie den Ball gefunden haben. Aber man sieht doch, die sind auf niedlich gemacht. Und ich denke mal, das ist also Next Generation Tamagotchi als virtuelles Haustier sozusagen. Ja, ich möchte eigentlich sprechen über die Liga, in der wir uns beteiligt haben. Small Size Liga F180 oder die Liga der kleinen Roboter. Charakteristisch dafür ist eben, dass die Größe der Roboter beschränkt ist, ungefähr auf die Größe, so wie sie ausgenutzt haben. Und das Spiel findet eben auf einer Tischtennisplatte statt, die umrandet ist. Kurz zu den Regeln. Wichtigste Regel ist eben Fair Play. Man spielt keine 90 Minuten, sondern 2x10 Minuten mit einem orangen Golfball. Und es gibt eben einige Regeln, die speziell sind für RoboCup. Zum Beispiel, was uns auch überrascht hat, darf bloß ein Verteidiger in den Strafraum. Und das ist in der Regel dann der Tormann. Das heißt also, wenn der Ball in diesem Strafraum liegt, dann müssen die anderen Verteidiger sofort das Weite suchen. Ansonsten gibt es Elfmeter, davon haben wir reichlich kassiert. Und es gibt eben auch bei Fouls Verwarnungen bis zu roten Karten. Insbesondere eben, wenn man andere Roboter über das Spielfeld einfach schiebt. Was auch recht häufig vorgekommen ist. Eine sehr merkwürdige Regel ist auch, wenn der Ball in der Ecke eingeklemmt wird, dann gibt es einen sogenannten Free Kick. Der Ball wird aus der Ecke genommen und ein Roboter darf eben den dann schießen, wobei eigentlich der belohnt wird, der den Ball da eingeklemmt hat. Der darf nämlich schießen und manchmal ist das fast sowas wie ein Elfmeter. Ja, zum Beispiel ist man eben angehalten, eine Hindernisvermeidung zu bauen und man darf eben andere Roboter an sich nicht berühren, sondern nur, wenn man nach dem Ball geht. Das hat zum Teil funktioniert, zum Teil auch nicht so gut. aber in den nächsten Jahren wird da sicher auch stärker darauf geachtet. Oder Fair Play könnte eben auch sein, dass man Farben verwendet, die möglichst unterschiedlich sind von dem Ball oder von anderen Farben, die vorher definiert wurden für die beiden Teams, Gelb und Blau. Ja, hier sieht man also noch mal kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Jeder hängt seine Kamera über das Spielfeld, die ist jeweils an den Rechner angeschlossen, wo dann das Verhalten generiert wird und Signale nach unten geschickt werden, damit die Roboter dann das tun. Wobei es eben unterschiedliche Strategien gab, wie man das aufteilt. Also es gab zum Teil sehr, in Anführungsstrichen, intelligente Roboter. Denen wurde nur mitgeteilt, wo sind die anderen, und die Verhaltensgenerierung passierte dann auf dem Roboter autonom. Wir haben uns für einen anderen Ansatz entschieden. Und zwar haben wir sehr wenig lokale Intelligenz unten, und all das, was Verhalten generiert und so weiter, das sitzt dann in dem PC, der neben dem Spielfeld steht. Man kann hier ungefähr sehen, wie unsere Software aufgebaut ist. Es ist klar, es geht im Prinzip los damit, dass das Bild, was aus der Kamera kommt, ausgewertet werden muss. Man findet raus, wo sind die Roboter, wo ist der Ball, und teilt das dann der Verhaltenssoftware mit, die sich überlegen muss, was ist als nächstes zu tun, wo fahre ich hin und so weiter. Es werden dann Kommandos für die einzelnen Roboter festgelegt, die dann per Funk übertragen werden, damit die Roboter dann auch wissen, was sie machen sollen. Hier sieht man mal, wie das Kamerabild ausschaut, und man sieht also in der Mitte den Spielball liegen, und man erkennt einen richtigen Roboter und ein Oberteil. Das wird also dann von der Bildauswertungssoftware verfolgt. Und wir haben uns für diese drei Punkte entschieden, damit wir auch die Orientierung der Roboter feststellen können. Um das Verhalten zu generieren, verwenden wir einen reaktiven Ansatz. Das heißt, es wird also kein großes Weltmodell gebildet, es wird auch nicht lange überlegt, sondern es gibt eine sehr direkte Kopplung zwischen Sensoren über Verhalten, die sich dann aktivieren können, wenn bestimmte sensorische Muster erkannt werden und die dann Aktuatoren beeinflussen. Und dann geht es eben über die Welt wieder zurück. Man hat also hier letztendlich solche Steuer- und Regelkreise, die in unserem Ansatz auf verschiedenen Zeitebenen laufen. Es gibt also sehr schnelle Verhaltensweisen, wie zum Beispiel irgendwo hinfahren. Dazu muss ich eben, wenn ich ein bisschen nach links abkomme, gegenlenken, und das muss sehr häufig passieren. Andererseits gibt es dann Verhaltensweisen, die ein bisschen langsamer laufen, beispielsweise die Position, wo ich hinfahre. Die wird also dann auf einer höheren Ebene bestimmt, und die ändert sich wieder in Abhängigkeit von beispielsweise dem Schussziel. Da muss ich dann eine entsprechende Trajektorie fahren, damit ich mich so hinter den Ball stellen kann, um ihn dann irgendwo hinzuschießen. Das würde dann also auf einer oberen Ebene laufen. Und bei uns ist es so, dass wir eben für jeden Roboter auf den unteren Ebenen eine Komponente haben. Die reden auch erstmal nicht groß miteinander, sondern sie reden indirekt miteinander, nämlich über eine Teamkomponente, die dann alle Roboter koordiniert und die auf einer höheren Ebene langsam abgearbeitet wird. Ja, nachdem also jetzt das Verhalten bestimmt hat, was zu passieren hat, wird das dann entsprechend runtergefunkt. Wir benutzen dazu eben die serielle Schnittstelle und senden kleine Pakete, die neben der Adresse die Motorgeschwindigkeiten, Sollgeschwindigkeiten für die Motoren enthalten. Dann Steuerbits, die angeben, in welche Richtung dreht sich der Motor, beziehungsweise soll der Schussmotor an oder aus sein. Und es gibt eben eine Checksumme, die sicherstellt, dass auch nur gültige Pakete dann ausgeführt und interpretiert werden. Hier sieht man in unserer Liga, in unserer Gruppe D, die Roboter, die angetreten sind. Und es gibt also da ganz unterschiedliche Ansätze, wie jetzt die konkret ausgestaltet wurden. Ja. Es gibt also hier die Japaner, J-Star, die einen Designer angehört haben, um das Gehäuse zu gestalten, sind sehr fotogen, konnten sich leider nicht wirklich koordiniert bewegen. Die Franzosen sind ein bisschen zu spät angereist und haben ihr Vision-System leider nicht in Gang gekriegt, sodass sie letztendlich überhaupt nicht spielen konnten. Das ist einer von uns. Und Hier ist ein Roboter aus Singapur von der Mannschaft Lucky Star. Die waren wirklich fix, die waren schneller als wir und die sind letztendlich Dritter geworden. Ein Feature haben wir eben eingebaut, was uns von vielen unterschieden hat, und das ist der Schussapparat, auf den Peter dann sicherlich noch näher eingehen wird.
Eingespart. Ah, gut. Also ich erzähle euch was, wie das Design, zu dem wir da gekommen sind, wie das zustande gekommen ist, welche Überlegungen da eine Rolle gespielt haben und naja, was für Probleme wir dabei hatten. Danke. Das Allerwichtigste war ganz am Anfang, das war, ich würde sagen, Sommer 98. Als wir das erste Seminar zu dem Thema hatten, haben wir alle gemeinsam festgestellt, dass wir unbedingt einen Schussapparat haben wollen. Und das hat ganz entscheidend das Design dieses Roboters festgelegt. Wir haben uns dann eine Menge Gedanken zugemacht und dazu gleich mehr. Einige wichtige Sachen noch zum Thema Fair Play. Es heißt das auch, dass man nicht aggressiv spielen darf, also keine Aggressivwaffen irgendwie an seinen Roboter einbauen kann. Was natürlich da als erstes irgendwie in Gedanken kommt, da irgendwie Kreissägen, irgendwie sowas einzubauen. Wir haben fast sowas eingebaut, aber wir haben Glück gehabt, dass wir dafür nicht disqualifiziert wurden. Es sieht so aus, dass wir das wahrscheinlich bei dem nächsten RoboCup in Melbourne nicht mehr verwenden dürfen. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist, erstens der Schussapparat, wie wir zu den Motoren gekommen sind, was für die Spannungsversorgung dimensioniert werden musste und wie das alles sich auf das Chassis ausgewirkt hat. Die Elektronik musste nicht viel machen, das kommt ganz zum Schluss. Ja, das war anfangs war schon die Frage, ob man bloß schiebt, das hat man beim RoboCup in Stockholm relativ häufig gesehen. Wenn man schnell genug war, dann hat das gute Effekte gehabt. Aber wir wollten eigentlich von Anfang an ein Schussapparat haben und haben uns da alles Mögliche überlegt, haben viele Versuche mit Fischertechnik, Märklin Stabilit und der alten Baukästen rumgespielt. Ich habe mit Fischer der Pneumatikkasten versucht, einen Schussapparat zu bauen, aber es ist, sobald man dann auf professionelle Ebene geht, also mit richtigen Pneumatikzylindern arbeitet und elektromagnetischen Ventilen, wurde die Sache so teuer, dass es für uns nicht mehr in Frage kam. Inzwischen ist es vielleicht wieder eine Alternative, aber wahrscheinlich werden wir es nicht einsetzen. Ein Federmechanismus haben wir uns auch überlegt, aber eine Feder aufzuziehen, also zu spannen mit einem Motor, dann eine Verriegelung einzubauen und das so kompakt, dass es in einen so kleinen Roboter reinpasst, ist was für einen Fachbereich Feinwerktechnik und nicht für einen doch recht theoretisch veranlagten Informatik-Fachbereich. Deswegen ist das auch ausgeschieden. Pyrotechnik, das war wieder zum Thema, man darf die anderen nicht verletzen. Man wurde angesprochen, aber nie ernsthaft in Bewegung, in Erwägung gezogen. Das nächste sind Magnetaktoren. Es gibt Hubmagneten, die man verwendet, um bestimmte Sachen auszulösen. Die kann man kaufen, haben einen recht niedrigen Wirkungsgrad. Wir haben das ausprobiert mit ein paar recht kleinen, die noch in dem Leistungsbereich waren, den wir meinten können, treiben zu können. Aber sobald die Power haben, verbrauchen die so viel Leistung, dass wir nicht damit weiter arbeiten wollten. Vielleicht war es auch, die sind relativ teuer, sobald sie größer werden und deswegen sind die auch ausgeschieden. Von Anfang an war der Vorschlag von Sven, eine rotierende Metallplatte eben, die Energie, die wir für den Schuss brauchen, einfach in der Routine in Masse zu speichern. Und die haben wir dann umgesetzt. Es hat von Anfang an, da gab es die ersten Modelle in Märklin Stabilit und das hat schon war im ersten Modell doch sehr, sehr vielversprechend ausgesehen, weil der doch richtig, richtig gut geschossen hat. KISS zum Thema einfach, wer es nicht kennt, die Abkürzung Keep It Simple and Stupid. Und das haben wir umgesetzt. Aber ein Nachteil, den diese rotierende Masse hat, man braucht ein sehr stabiles Gehäuse. Weil man kann sich vorstellen, da treten noch erhebliche Kräfte auf, wenn man eben so hoch rotierendes Gewicht in seinem Roboter verwendet. Bei den Motoren, der Antrieb war auch sehr schwierig, weil was man bei Konrad oder ähnlichen Modellbauläden bekommt, ist alles nicht für unsere Zwecke einsetzbar gewesen, weil wir hatten vor, die Räder einzeln anzutreiben. Das heißt, wir brauchten auf jeden Fall ein Getriebe. Ein normaler Elektromotor hat eine Leerdrehzahl von etwa 10.000 Umdrehungen und man muss es auf jeden Fall umsetzen. Und ein kompaktes Getriebe zu kriegen, ist schwierig. Wir haben dann mit viel Glück von der Firma Faulhaber Motoren, die genau diese Ansprüchen genügen, bekommen. Hier sehen wir eine technische Zeichnung davon. Für die Auswahl, die wir da genommen haben, spielt eine Rolle, dass wir die Endgeschwindigkeit vorgegeben haben, von der wir meinten, dass wir sie erreichen müssen. Daraus hat sich das Getriebe errechnet, die Umsetzung, möglichst kompakte Abmessung natürlich. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir brauchen eine Drehzahlmessung, um zu wissen, wo wir uns befinden, um festzustellen, wie wir uns bewegen. Auch das ist ein Punkt, was bei den Modellbaugeräten absolut keine Rolle spielt. Und also Inkrementalgeber zu bekommen, die sind für sich gesehen auch schon sehr teuer. Wenn man sie selber baut, ist es relativ schwierig. Man muss die ganze Sache, wenn man das magnetisch macht, dann muss man das Licht nicht kapseln. Man muss Rasterscheiben entweder kaufen, wenn man sie kauft, sind sie teuer. Wenn man sie selber macht, dann sind sie ungenau. Und wir haben das versucht, wir haben nicht viel Erfolg damit. Die Motoren, die wir von Faulhaber gekriegt haben, enthalten bereits einen Inkrementalgeber. Das heißt, wir brauchen bloß ein Impulssignal, das direkt die Drehzahl widerspiegelt, auslesen. Das glaube ich, die Motoren haben sicherlich groß dazu beigetragen, dass wir den zweiten Platz erreicht haben. Obwohl sie eigentlich zu schwach waren. Jetzt kriegen wir stärkere, das ist etwas, was in die Roboter jetzt noch eingebaut wird. Die kriegen stärkere Motoren, sodass wir dann hoffentlich doch noch ein bisschen mehr können. Aus den Motoren und dem Schussapparat berechnet sich dann die Spannungsversorgung, um abzuschätzen, wie lange will man sich bewegen können, wie viel Strom braucht man. Da stellte sich dann die Frage, was für Akkus verwendet man? Nimmt man Batterien? Wir haben uns für Nickel-Metall-Hydrid-Akkus entschieden, die momentan das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Gut, es sind leicht zu bekommen. Das große Problem war, diese Akkus zu laden, weil man muss sich jetzt vorstellen, wir haben 12 Akkus in jedem Roboter und haben 6 Roboter. Jetzt kann mal jeder, und das will ich ausrechnen, 60, 72 Batterien, die alle gleichzeitig geladen werden müssen. Und wenn man das mit normalen normalen Akkuladegeräten gemacht hat, das sah richtig, richtig schrecklich aus. Wir hatten irgendwie 10 Ladegeräte auf dem Boden verteilt rumzuliegen und haben dann immer abwechselnd die Akkus dadurch geladen. Das sind ganz normale Mignon-Zellen. Das ist was wir auf jeden Fall ändern werden. Wir werden die Akkus zu Packs zusammenschnüren und dann komplett laden. Aber auch das ist was relativ viel Geld kostet, weil man dann für jeden Akku, man braucht weiterhin 6 Akkupacks gleichzeitig laden und derartige Ladegeräte kosten auch relativ viel Geld. Ein weiteres Problem, was wir hatten, war, weshalb wir das jetzt auch zu Packs zusammenschnüren werden, ist die Kontaktierung von den einzelnen Akkus. Die sind momentan in solchen Batteriehaltern drin, die jedoch sehr unzuverlässig sind, die ständig Wackelkontakte hatten und uns viel Ärger gemacht haben. Naja, es wird besser. Nein, das ist das nicht. Man kann sie auch austauschen, aber auch wenn du ein komplettes Wechselpaket hast, dann also einen kompletten Wechselsatz hast, den wir auch hatten, musst du trotzdem, sobald der andere Satz wieder leer ist, dann wieder 6 neue Sätze haben. Und das, ja. Das Chassis, wie gesagt, musste diesen Schussapparat halten und musste mit sehr einfachen Mitteln realisierbar sein, weil wir halt keine richtige Werkstatt haben. Wir hatten das Glück, dass wir drüben in der Physik die Werkstatt benutzen konnten. Da haben wir den viel davon produziert, von Manuel, arbeitet in der Fraunhofer Gesellschaft, konnte den Schussapparat fertigen lassen, sonst wäre der auch nicht zustande gekommen wahrscheinlich. Aber ansonsten ist das ein sehr einfaches Design, was hauptsächlich hier aus diesen zwei Seitenteilen besteht. Das ist 4 mm Alu, was mit Aluminiumstreben verspannt ist und so einen sehr stabilen Rahmen bietet. Ein großes Problem war noch die Aufhängung von den Motoren, was immer noch nicht sehr zufriedenstellend gelöst ist. Wir haben dann Kabelschellen verwendet. Es hält, aber schön ist es nicht. Ja, und so ist es zu diesem Design gekommen. Und ich muss sagen, also mir haben sie eigentlich mit am besten gefallen von denen, die auf dem Robocop waren in der Klasse. Und mal sehen, kommt noch was? Ach ja, die Elektronik. Ja. Elektronik hatte bloß zwei Sachen zu übernehmen, eben die Funkfernsteuerung und die Drehzahlregelung. Und dafür brauchten wir halt ein paar Komponenten. Wir als als Hirnzentrale haben wir von Konrad einen Mikroprozessor-Board geschenkt bekommen, was wir dann zwangsläufig auch eingesetzt haben. Das war nicht ganz einfach, weil das ist ein 80-150 und ist an für sich dafür da, dass er in Basic programmiert wird. Allerdings, da wir doch recht zeitkritisch arbeiten müssen, wir haben von den Motoren kriegen wir zweimal Impulse, die wir in Echtzeit akkumulieren müssen und darauf eben reagieren müssen. Das heißt, das lässt sich bloß im Assembler realisieren. Und für das Assembler-Programm, was man noch zusätzlich zu dem Betriebssystem, das schon fest auf diesem Mikrocontroller drauf ist, verwenden kann, sind 255 Bytes. Hört sich das erschreckend wenig an, aber es hat gereicht. Und damit haben wir den Funktransceiver, da musste auch noch zusätzlich die Pakete immer empfangen werden, ausgepackt werden, interpretiert werden. Und das wir haben oft geglaubt, dass wir es nicht schaffen, aber es ging dann immer doch wieder. Wir haben dann immer doch noch ein Byte rausgekitzelt und so haben wir es dann noch reingekriegt. Was man hier auf der Platine noch sieht, das hier ist das Transceiver-Modul. Von oben gesehen, sieht nicht spektakulär aus, aber ganz gute Dienste geleistet. Dazu ist noch zu sagen, dass das uns auch am Anfang große Probleme hat, weil das ein eigenes Protokoll erfordert, das nicht so ganz durchsichtig war und schlecht dokumentiert. Es war ein Fehler in der Dokumentation und haben wir viel Zeit verloren, eben mit der Hardware klarzukommen. Hier auf der Seite, das sind ist der Motortreiber, der die Motor antreibt, das ist Pulsweiten modelliert. Und was haben wir noch auf dem Motorensteuerung? Ja, ich glaube, das war's. Ach ja, die Roboter-ID wird hier einfach hier oben eingestellt, damit auch der Roboter weiß, wie er heißt. Und eben auf die richtigen Signale, die von der Software kommen, reagiert. Das ist nochmal ein großes Bild von der C-Control Unit mit kurzen Features. Wir haben eigentlich fast alles benutzt. Die zwei PWM-Ausgänge, die LEDs haben wir zum Debugging verwendet, weil das die einzige Möglichkeit war. Von den I/O-Ports haben wir eine ganze Menge verwendet. Ja. Und da steht 8K EEPROM, aber mit dem EEPROM kann man halt bloß in Basic arbeiten. Noch kurz zur Drehzahlregelung. Es ist ein richtiger Regelkreis implementiert worden. Wir haben den Motor, der reagiert auf die Ankerspannung mit einer Drehzahländerung. Diese Drehzahl wird umgesetzt durch den Impulsgeber. Die Impulse lesen wir ein in einen Timer. Und der Timer wird in zyklischen Abständen ausgelesen und dann mit einem Vorgabewert der eben die Geschwindigkeit widerspiegelt, verglichen. Das läuft in einen Regler und wird dann umgesetzt in den PWM, das wiederum dann die Ankerspannung für den Motor liefert, sodass wir eben da die Rückkopplungsschleife haben, um den Motor zu regeln. Pulsweitenmodulation. Da war ein anderes Bild geplant. Kann ich dir gern später ausführen, aber ich glaube, ich bin schon über der Zeit. Okay, schönen Dank. Weiter geht's mit Marc. Video? Okay.
So, das sieht man uns erstmal nur beim Training ein bisschen. Da haben wir uns so einen tollen Stab gebaut, mit dem wir dann unseren Torwart, der dann später ein anderes Aussehen hat, also inzwischen ist er, schaut er so aus. Und ja, das war eigentlich unser Bewerbungsvideo, mit dem das man brauchte, um nach Stockholm fahren zu dürfen. Da musste man eben sein Video einschicken. Man musste zeigen, dass man eben einen Torwart hat und einen Spieler hat, der auch vorzufahren kann und dabei den Ball führt. Das ist eigentlich ganz das Einfache. Und das ist eines der ersten Spiele. Und zwar ist das Spiel gegen die Lucky Stars. Was man hier ganz schön sieht, ist also wie unsere Hobbys zum Beispiel decken gegenseitig. Also nicht die Gegner decken. Und jetzt wird dann auch gleich abgepfiffen, weil der Ball hier eingeklemmt ist. Ja. Also die Lucky Stars, die waren schon recht schnell, muss man so sagen. Die haben dann letztendlich auch den dritten belegt, wir ja den zweiten. Vielleicht wissen das noch manche. Übertragungen. Das war so die Anstoßsituation. Ja. Da geht es gleich los. Ja. Und ja, ja, hier war der Torwart mal von uns kurz im Einsatz. Der hat auch einen ganz guten Schuss, wie man das sieht. Und ja, jetzt verlieren die den Ball hier. Okay, jetzt noch nicht, aber jetzt ist es, glaube ich, soweit. Und dann kommt halt doch einer von unseren, der sich dann irgendwie hier löst, hier hinten. Mal warten, ja. Also hier haben die den Ball verloren. Und jetzt ist irgendwie alles von denen im Stillstand. Und da tut dann das so nicht mehr. Ja. So, machen wir nochmal Stopp hier und der Marc wird uns ein bisschen was über die Vision erzählen. Nee, der dreht sich nur, wenn der Roboter in die Nähe vom Ball kommt, also dann wird er eingeschaltet. Der rotiert durch und dadurch kriegt er Schwung. Das ist natürlich auch ein Nachteil, weil wir dadurch den also eben immer früher anmachen müssen. Wir können nicht führen und dann auf einmal schießen, sondern wir müssten dann nochmal kurz absetzen und ihn dann wieder anschalten und dann, also da überlegt man auch gerade noch, ob man da bessere Lösungen finden. So, jetzt übergebe ich das Wort an Marc.
Gut, okay. Das funktioniert halt weg. Na, egal. Okay, da. Okay. Ja, also ich war bei uns der Mann für die Vision und werde kurz erzählen, was die Vision so zu leisten hat und wie wir sie realisiert haben. Dass eine stabile Vision relativ wichtig ist, also die muss ja praktisch genau das machen, was beim Menschen die Augen machen. Leider macht sie es nicht so zuverlässig. Wie wir auch gerade eben gut gesehen haben, da passieren dann lustige Sachen, wenn man den Ball zum Beispiel verliert, dann geht halt gar nichts mehr. Was noch lustiger ist zum Beispiel, wenn man den Ball wenn man zum Beispiel einen Farbklecks auf einem gegnerischen Robby als den Ball erkennt, dann alle Robbys von seiner Mannschaft gegen den gegnerischen Robby und den schießen wollen oder so, dann auch sehr lustig aus, wenn dann so Sachen, wenn die Vision halt nicht funktioniert. Und
Ja, wir haben ja vorhin schon bei Sven gesehen, beim Spielaufbau, wie das Ganze so funktioniert. Also es hängt über dem Spielfeld eine Kamera, die das Bild einfängt und mit dem Frame drüber in den Computer liefert. Wir hätten da eine SVS-Kamera und ein NTSC-Signal, also 30 Frames per Second, pro Sekunde. Und wir haben eine Auflösung gewählt von 640x480 Pixeln, das hat sich ganz gut gezeigt. Andere Leute haben auch niedrigere Auflösungen gewählt, aber es hängt auch davon ab, wie man das System dann gestaltet. Zum Beispiel gab es unsere Gegner, die Big Red, die auch unser Matchspiel ganz gut fertig gemacht haben. Die haben ein Vision-System, was über Differenzbilder funktioniert. Das heißt, die berechnen von jedem Frame halt die Differenz zwischen den Bildern und kriegen so halt so die Bewegung der Objekte herauszufinden. Der Nachteil ist, dass man halt das ganze Bild anfassen muss. Deswegen ist das also ziemlich teuer. Deswegen haben die das Ganze auch auf einem extra Rechner laufen lassen. Ja, und wir haben das ein bisschen anders realisiert. Zunächst muss das überhaupt leisten, das Vision-System. Man sieht also praktisch, es muss leisten, das linke obere Bild in das rechte untere zu verwandeln, grob gesagt. Also man kriegt halt das Bild, wenn es jetzt da oben ist, mit dem Roboter, mit dem Ball drauf und muss praktisch bestimmen, wo stehen die, wie sind die Orientierungen, wo ist das Feld und so weiter. Und das dann das Verhalten weitergeben. Ja. Dann kommen wir gleich zu den Problemen, weil es klingt eigentlich, meine, das ist ja relativ überschaubar. Zumindest erstmal zum Beispiel die Kamera. Eine gute Kamera ist unheimlich wichtig. Nicht jede Kamera funktioniert. Wir hatten schon das Beispiel am Anfang eine Kamera, die hat bei jeder schärferen Kante die lustigsten Regenbogenfarben hingemalt. Das hat man natürlich mit dem bloßen Auge erstmal nicht gesehen. Und wenn man sich dann die Pixel angeguckt hat, dann sah man halt alle Farben des Regenbogens. Und dann hat man natürlich überall rote Bälle erkannt und Roboter. Und das war natürlich sehr schlecht. Bei der Kamera, die wir jetzt genommen haben, hatten wir auch erst Probleme. Zum Beispiel hatte die einen Farbabgleich. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn wir eine grüne Tischtennisplatte und das halt relativ viel Grün im Bild, dann wurden halt die anderen Farben in das Bild auch reingenommen zusätzlich. Das heißt dann, dass dann halt die Farben irgendwie verfälscht wurden, Dinge blau aussahen und so weiter. Wenn man halt einen Teamball sucht, der blau ist, ist das auch sehr schlecht. Eine andere Sache war der Helligkeitsabgleich, dass praktisch, wenn jetzt an einer Stelle des Bildes irgendwie eine hohe Helligkeit ist, dass dann die Farben verblassen. Das heißt zum Beispiel ein gelber Ball, dass der weitgehend weiß wird und noch ganz wenige gelbe Pixel haben. Und das mit dem Auge kann man das natürlich noch gut erkennen, irgendwie, auch allein wegen der Geometrie, wegen den Formen, aber für ein System, das man maschinell bestimmen muss, ist das jetzt noch die gleiche Farbe und das gleiche Objekt, das wird es auch noch nicht schwierig. Ja, da sehen wir also hier zum Beispiel einmal die Schatten auf der linken Seite, die haben unheimlich viele Probleme gemacht, dass wenn der Ball, es kam oft vor, dass der Ball einfach nur am Rand lag und dann hat ihn einfach keiner mehr gesehen, dann war der weg. Oder halt, wenn irgendwelche Hotspots mitten auf dem Feld sind. Weil man geht natürlich immer davon aus, dass man ein schönes, diffuses Licht hat. Wenn das so ist, dann ist auch alles prima. Das hatten wir zum Beispiel auf der Science Fair, wo wir auch waren. Da hat man ein weißes Feld gehabt und da schien dann die Sonne drauf und dann hatten wir prima diffuses Licht und das war perfekt. Aber da wurde es halt auch mit vier Scheinwerfern, die aus Feldstreifen gemacht und da ist es halt schwierig, das so richtig schön diffus hinzukriegen. Das sind also Dinge, mit denen man einfach fertig werden muss. Die kriegt man nicht weg, das muss man einfach können. Ja, und das Allerwichtigste ist natürlich, das Ganze muss in Echtzeit gehen, also so schnell wie möglich. Wenn das irgendwie zu langsam geht, dann sieht man ja diese lustigen Sachen, der Roboter steht vorm Ball und sieht ihn und dann rollt der Ball weiter und eine Minute später fängt der Roboter nach vorne anzufahren und das sind nur diese lustigen Sachen, die sehr lächerlich aussehen. Ja, zum Aussehen unserer Roboter und zu den Regeln. Die Vorgaben sind, wie auch schon vorhin erwähnt, der Ball ist orange und bei den Robotern ist vorgegeben, dass zentriert auf der Drehachse muss der Teamball sein, also eigentlich ein Tischtennisball, und zumindest sind hier keine Tischtennisbälle in dem Beispiel. Und zwar gibt es dann die Teamfarben gelb und blau. Die werden halt verteilt, die Tischtennisbälle, und diese Farben muss man natürlich auch dann nicht mehr benutzen. Wie der restliche Roboter aussehen soll, ist eigentlich relativ egal. Er soll halt allgemein dunkel sein, schwarz gehalten sein, also man darf da jetzt nicht irgendwie Zeitungsausschnitte und alles bunt malen oder so. Aber theoretisch hätte man auch auf jeden Roboter einen Namen rausschreiben können und versuchen, den Namen zu finden. Und dann gucken, wo ist Kurt und dann, wenn man Kurt gefunden hat. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, wie wir noch sehen werden. Wir haben uns dafür entschieden, wir haben unsere Roboter farbkodiert. Wir suchen also in unserem Vision-System nach Farbklecksen, nach Farbpunkten, also nach saturierten Objekten. Und wir haben sie in einer Linie so angeordnet. Wir haben deshalb drei genommen, erstmal, um die Orientierung rauszufinden. Dafür reichen natürlich auch zwei, klar. Aber drei deshalb, weil erstmal das eine höhere Sicherheit ist. Wie gerade erwähnt, zum Beispiel der gelbe Ball, der verblasst halt in hellen Gebieten sehr leicht mal und ist schwer zu finden. Und da hat man zusätzliche Sicherheit. Ja. Und außerdem, dass man halt, wir haben halt im Gegensatz zu anderen, alle unsere Roboter sehen gleich aus. Das war am Anfang auch in Überlegung, ob man die vielleicht unterschiedlich aussehen lassen will. Also vielleicht verschiedene Farben nimmt oder so. Und das macht die Sache schwieriger, weil es gibt nicht viele Farben, die gut funktionieren. Das ist immer so. Also das war auch, wenn alle anfangen, ihr Vision-System einzustellen, alle mit irgendwelchen komischen Schnipseln und versuchen, irgendwelche Farben aufs Feld zu legen, was gut funktioniert und es wird überall andere Umgebung, andere Farben funktionieren. Das ist alles sehr lustig. Also es ist halt alles noch nicht so unabhängig, wie es sein sollte und vielleicht auch könnte, bestimmt. Ja. Also zum Beispiel andere Mannschaften hatten dann Farbplexe unterschiedlicher Größe oder halt verschiedene Farbkodierungen. Das hatten wir nicht. Und daher ist bei uns auch die Gefahr der Vertauschung groß gewesen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt das angehen, dass wir unsere Roboter auch noch kodieren, indem wir einfach noch kleine weitere Klickschen drauf machen, an denen wir dann erkennen können, welcher Roboter das ist und wie das, also auf welcher Frequenz man ihn senden muss. Also wie vorher. Man, vor dem Spiel sieht man sie natürlich. Also die sind ja da. Ja, dann Pech. Also der muss auch einfach unterschiedlich aussehen, denn er hat ja einen anderen Teamball in der Mitte. Ja, der Ball in der Mitte ist halt bei der einen Mannschaft gelb und bei der anderen Mannschaft blau. Das heißt, gleich aussehen tun sie auf keinen Fall. Aber die können natürlich gleiche Farben verwenden ansonsten oder sowas, was man halt schwer tracken kann. Also muss gerade für den Gegner natürlich dann ein System haben, das relativ allgemein ist, dass man die auch irgendwie erfassen kann. Und das ist halt so eine Vielfalt, das ist halt nicht sehr einfach. Ja, dazu kommen wir nämlich, und zwar, unser System ist ein System, das funktioniert auf Motion Tracking, das heißt, wir suchen nicht den ganzen Frame jedes Mal, sondern wir schauen uns nur so viel wie möglich an, also so wenig wie möglich, Entschuldigung. Das heißt, das System wird am Anfang initialisiert, manuell, per Mausklick, also das heißt, der Ball wird auf dem, halt am Computer angeklickt, wo er ist, dann wird die Farbe initialisiert und alles, was man braucht. Das Modell des Balls, genauso werden die Roboter angeklickt und dann weiß man, wo sie stehen. Und wenn die jetzt anfangen zu fahren, dann wird halt eine Prediction gemacht, eine Vorhersage, wo sie hingehen und dann wird immer nur ein ganz gewisser Rahmen betrachtet um den Roboter. Und dort wird er gesucht. Das heißt, die Verwechslung gering gehalten wird. Aber sie kann natürlich auch vorkommen, das ist dann auch sehr lustig. Wir machen Roboter lustige Sachen, aber da versucht man natürlich auch dann, was dagegen zu tun, das haben wir auch getan. Ja, nur noch ungefähr die Struktur kurz. Das ist halt, oben ist halt der Frame Grabber, der liefert das Kamerabild. Und jeden Frame wird halt das ganze System abgedatet. Es gibt halt ein Modul, das extra für den Ball zuständig ist. Und wir haben zwei Teams. Und die enthalten dann einzelne Roboter. Und die Teams können natürlich unterschiedlich aussehen. Es gibt unterschiedliche Modelle dafür, wie die aussehen können. Und wie die dann auch getrackt werden und gefunden werden. Und rauskommen soll natürlich für das Verhalten, wo das Feld ist. Das Feld ist relativ einfach. Das ist nämlich, das steht fest da. Und dann kann man es einmal anklicken und das war's. Und dann natürlich den Ball und die Roboter. Und ja, Koordinatentransformationen, wie die Vision das findet, sind natürlich in Pixeln auf dem Feld. Das ist natürlich für das Verhalten sehr unbrauchbar, weil das verändert sich ja stetig. Wenn das Bild irgendwie anders ist, dann sind die Pixel anders. Dann wird eine Koordinatentransformation gemacht in Feldkoordinaten, wo halt das Feld von -1 bis -1 halt gegeben ist und dann die Position halt vereinheitlich weitergegeben werden. Ja. Ja, hier links sollte jetzt eigentlich ein schönes Army sein, das ist leider nicht da, das kann ich auch gleich mal zeigen. Jetzt kommen wir nicht zu der Ballverfolgung, da kann man vielleicht das Motion Tracking ein bisschen sehen. Da muss ich jetzt leider hier umschalten. Dann, eigentlich kann ich da Hände. Ach, das war nicht gut. Ach so, jetzt peile ich. Naja. Das war so das allererste kleine Testprogramm, das irgendwann am Anfang entstanden ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt den kleinen Rahmen da sehen kann, der immer größer wird und kleiner wird. Das heißt, wenn der Ball langsam rollt, dann ist er auch nicht schwer zu finden. Dann muss man auch nur wenig gucken. Wenn der Ball sehr schnell rollt, dann ist er schwieriger zu finden, dann wird halt der Rahmen vergrößert. Also funktioniert jetzt so, man macht immer eine Vorhersage, wo der Ball ist, dann wird der Rahmen rübergelegt, dann wird geguckt, ob man den Ball findet in diesem Rahmen. Wenn man ihn nicht findet, dann wird der Rahmen einfach ruckartig vergrößert auf das Vierfache und wieder zentriert draufgelegt und nochmal geguckt. Und wenn die Ball findet, dann wird einfach der Mittelrahmen wieder Stück für Stück immer wieder verkleinert. Also sich so adaptiv anpasst, dass man halt nur das durchsucht, was man wirklich durchsuchen muss und nicht mehr. Ja. Das sind jetzt wieder zurück. Es geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Ja, macht ihn wahrscheinlich keiner. Nee, ist doch richtig. Ach nee. Ja. Genau. Das heißt, intern am Computer haben wir halt von unserem Roboter und auch vom Ball jetzt hier ein Modell. Das Modell wird dann halt Frame für Frame angepasst. Am Anfang wird es initialisiert und dann halt immer angepasst, adaptiv. Das heißt, wir sehen hier die Parameter, wie wir unser Modell zum Beispiel sind, einer tatsächlichen Position, die auch wichtig für das Verhalten sind und auch die Vorhersage und dann halt zwei Farbmodelle haben wir verwendet, einmal das RGB. Wir kriegen unser Bild in RGB-Farben pro und das HSI-Modell, was für uns ein bisschen schlauer ist, weil was uns da eigentlich interessiert, ist halt die Farbigkeit, also Pechil und die Saturierung, wenn wir nach saturierten Objekten suchen. Uns interessiert eigentlich nicht die Helligkeit, ob der Ball nun irgendwie bestrahlt ist mit Licht oder nicht oder im Schatten liegt, das wird uns ja eigentlich egal sein, wir wollen einfach nur die Farbe raus haben, die Farbe von dem Ball und die Größe, wie viele Pixel das sind. Ja. Das heißt, das Modell in jedem Frame wird halt immer wieder angepasst. Das heißt, wenn der Ball halt auch jetzt in so Zonen rollt, die dann heller sind oder dunkler sind, dann geschieht es, dass er halt er wird dann angepasst und kann deshalb immer wieder besser gefunden werden. Das heißt, es ist nicht so, wenn ich jetzt jedes Mal das gleiche Modell hätte und immer wieder von vorne anfangen zu suchen, dann liegt er einmal im Hellen und einmal im Dunkeln, dann ist es ein großer Unterschied. Und so passt er sich allmählich an und deshalb kann ich den Ball auch weiter verfolgen. Ja, zur Segmentierung, wie das Ganze geschieht. Das erste Mal, wir haben hier diesen Suchrahmen, in dem unser Ball gesucht wird. Da wird ein reiner RGB-Vergleich gemacht, weil das nicht so teuer ist. Und wir haben ja die Daten in RGB, also wir haben hier den Abstand berechnet. Und in dem Suchrahmen, der ja relativ groß sein kann, nämlich beim Ball halt höchstens so groß wie der Ball, mindestens so groß wie der Ball und höchstens so groß wie das Spielfeld, wird einfach das beste Pixel gefunden im RGB-Abstand. Und um dieses beste Pixel, was hoffen wir auf dem Ball ist, es muss aber nicht zentriert sein, wird halt drumherum nochmal einen Rahmen gelegt, der den Ball dann enthalten wird, also ein bisschen größer als der Ball. Und da wird dann nochmal umgerechnet in das andere Farbmodell, in das HSI-Modell. Und dann werden Masken drüber gelegt. Also einmal, wenn wir jetzt hier da oben zum Beispiel so einen kleinen Ausschnitt, das ist zum Beispiel ein Fleck auf unserem Roboter jetzt. Darunter wird halt eine Maske in der Saturierung, wenn wir nach saturierten Objekten suchen. Das heißt, alles, was jetzt da so gräulich ist, ist nicht saturiert genug und fällt automatisch raus, alle Pixel. Und darunter sehen wir nochmal eine Maske in der Farbigkeit und alles, was jetzt dann blau gefärbt ist oder halt eine Farbe hat, sind dann die Pixel, von denen wir annehmen, sie gehören zum Ball oder zu diesem Farbcracks. Das ist nicht sinnvoll, ist irgendwie nach irgendwelchen Geometrien zu suchen oder vielleicht nach Texten, die ich vorhin erwähnt habe, kann man rechts sehen und zwar, wir haben ja ein MPSC-Signal, das heißt, die geraden und ungeraden Zahlen werden zeitverschoben geliefert und das Bild dann zusammengepackt. Dann erschienen halt Verrucklungen, mit denen man halt nicht mehr viel anfangen kann, um in der halt Geometrie rauszurechnen. Es sei denn, man rechnet das wieder zurück oder mittelt das irgendwie. Das heißt, zwar unser Ansatz, den wir von Anfang an einfach verfolgt haben, war gleich richtig, dass wir halt einfach nur die Pixel nehmen und dann aus den Pixeln halt die Daten herausrechnen. Also machen wir unten halt diese Rechnung aus den Pixeln, die wir jetzt gefunden haben, den durchschnittlichen Wert, den Schwerpunkt, wo der Ball sich befindet und die ganzen Daten, die wir haben. Und berechnet dann die Qualität des Balls. Also wie ist jetzt, wie ähnlich ist das zu dem Ball, den wir halt suchen, den wir halt davor hatten. Wenn die Qualität halt zu schlecht ist, dann nehmen wir den Ball nicht an, dann wird der Suchrahmen vergrößert. Wenn die Qualität gut genug ist, dann nehmen wir ihn an und passen ihn den Ball ein bisschen an. Und wenn die Qualität sogar sehr gut ist, dann passen wir ihn noch ein bisschen mehr an. Also adaptiv auch. Ja, und wenn man den Ball überhaupt nicht findet, muss man auch das Richtige tun. Man ist ja auch hier, wie gesagt, man muss in Echtzeit laufen, das heißt, wenn man den Ball nicht findet, dann darf man zum Beispiel jetzt nicht jeden Frame den ganzen Bildschirm durchsuchen, weil das würde das System einfach in die Knie zwingen. Da muss man halt auch passen, dass man halt dann, wenn der Ball anscheinend nicht zu sehen ist, zum Beispiel vom Roboter verdeckt wird, dann auch immer mehr ein bisschen wartet und dann weiter sucht. Ja, so Roboterverfolgung. Beim Roboter gibt es einen wichtigen Unterschied, als Jean sagt, der besteht auch aus drei Farbpunkten da oben drauf. Die werden auf ähnliche Weise getrackt. Und dann natürlich die Position und jetzt auch die Orientierung, sehr wichtig. Der Unterschied beim Roboter ist, weil wir ja gleich aussehen, wegen der Vertauschungsgefahr, können wir jetzt den Suchrahmen nicht beliebig groß machen. Wenn wir den beliebig groß machen, dann vertauschen wir sofort Roboter, das dürfen wir nicht. Daher haben wir hier einfach nur vier verschiedene Suchrahmen. Und es werden erstmal alle Roboter in dem kleinsten Suchrahmen gesucht. Wenn einer gefunden wird, dann wird er sofort, wie wir unten sehen, aus dem Bild ausgestanzt. Das heißt, er existiert dann gar nicht mehr und es kann keine Verwechslung mehr auftreten. Das ist also eine wichtige Sache. Auch gerade bei den Gegnern, dann, weil die Gegner oftmals noch irgendwelche Farbplexe haben, die man dann ausstanzen kann und die dann auch bei der Ballsuche kein Problem mehr sind. Und da kann es auch nicht mehr passieren, dass man den Gegner für den Ball hält und solche Sachen. Ja, unsere Geometrie hat auch noch halt, dass wir halt, hat auch noch Vorteile gehabt, wie man sieht, dass es drei sind. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nur zwei Bälle gefunden haben, dann kann man halt aus den beiden die Position des dritten berechnen und dann nochmal nachschauen, ob der auch wirklich da ist. Und ja, genauso, wenn man halt eine Konstellation gefunden hat, wie beim rechten Bild, die nicht korrekt ist, dann kann man sehr leicht den Übeltäter feststellen und dann wieder an der richtigen Stelle nachgucken und den Roboter finden. Ja. Ja, was später auch noch dazu gekommen ist, was sehr gut war bei diesen Hotspots, war dann der sogenannte Krüppel-Update. Und zwar, wenn man einfach, wenn man jetzt nachgeguckt hat, wenn ein Ball nicht gefunden worden ist, man dann nachgeholt hat und hat ihn trotzdem nicht gefunden, dass man gesagt hat, okay, jetzt habe ich einen Roboter mit nur zwei Bällen gefunden, das ist eigentlich kein richtiger Roboter, ein bisschen verkrüppelt, aber wir glauben, es ist halt doch noch, weil das glauben wir nicht unendlich oft. Das glauben halt nur ein paar Mal hintereinander, wenn das dann, wenn er sich nicht wieder ein wenig dabei wieder hervorkommt, dann sagen wir irgendwann Stopp, wir haben ihn nicht mehr gefunden. Das hat sehr gut über solche Hotspots hinweggeholfen, in denen oftmals Bälle einfach verblassen und nicht mehr gefunden werden. Ja. Dann, wenn man schon jetzt sagen, wir können den Roboter nicht im ganzen Feld suchen, dann können wir natürlich auch verlieren. Und den Ball können wir immer wieder finden, da können wir einfach das ganze Feld durchsuchen, der muss auf dem Feld sein. Dann finden wir ihn auch immer wieder. Beim Roboter ist es nicht so. Das heißt, wir brauchen hier eine globale Suche, die uns die Roboter, wenn wir sie verloren haben, wieder abgrast und wieder findet. Das funktioniert so, das haben wir so gemacht. Daher auch der Vorteil, dass unsere Roboter gleich aussehen, dass die globale Suche einmal angeschmissen wird und dann gleich alle Roboter, die verloren sind, sofort aufsammeln und wieder einfängt. Wir sehen das zum Beispiel links vom Bild. Das wird dann erstmal, auf diesem Bild wird erstmal der RGB-Abstand wieder berechnet. Und da sehen wir, es ist jetzt schwer zu erkennen, aber die beiden umkreisten Pixel sind jetzt der rote Farbplex von den beiden Robotern. Ja, geht auch so. Die sind jetzt besonders schwarz. Und was man da macht, ist einfach, dass man das Bild zweimal subsampled. Das heißt einfach jeweils vier Pixel zu einem Pixel zusammenfasst und in dem Fall die Abstände einfach aufaddiert. Dass man schließlich ja endgültig zu dem untersten Bild kommt, da sieht man schon sehr schön. Also das ist ein kleiner Threshold drin, das stimmt. Also sonst ist es eigentlich nicht ganz weiß und man kann halt gut sehen, dass diese zwei Punkte am Ende übrig bleiben und man da halt sehr gut dann die Farbplexe finden kann. Und daran, wie man dann halt weitergeht, ist einfach, dass man halt sich Listen aufbaut mit den einzelnen Farbplexen und aus diesen Listen sich dann die Roboter herausfindet. Das geht eigentlich ganz gut, ja. Und das wäre es eigentlich auch schon so weit. Das Verhalten dran. Achso, ja, Frank? Wenn man ihn verloren hat, dann ist er natürlich immer noch wahrscheinlich eher da, wo er vorher auch war. Das heißt, du wirst natürlich, wenn du jetzt einen Roboter findest, wenn du zwei verloren hast, was halt auch allgemein sehr, sehr selten vorkommt. Weil wenn du wirklich passiert ist, dann wirst du natürlich dem, den du dann findest, der dem alten näher ist, auch zuordnen. Und so weit bewegen sie sich ja nicht weg voneinander. Aber es sind auch Vertauschungen aufgekommen. Also bei uns weiß ich nicht, im Spiel ist einmal eine Vertauschung vorgekommen oder zweimal und dann passieren halt dumme Sachen. Ein bisschen lauter, bitte. Entschuldigung, ich kann mich nicht verstehen. Kannst du noch ein bisschen lauter? Und das ist nicht drin, nein. Also man könnte natürlich sowas machen, wie, dass man so einen Sensor dafür hat, wie, ich sage einem Roboter, er soll das tun und merke immer mehr, der macht es einfach nicht, der macht irgendwas anderes. Und dass man dann halt versucht, die Roboter wieder zu finden, dass man dann sowas macht. Ich bewege jetzt mal den einen Roboter, lasse ihn nach vorne fahren und gucke dann über das Vision-System, welcher ist jetzt nach vorne gefahren. Das würde man machen können, aber das ist schon kompliziert. Aber das würde man machen können. Aber einfacher ist es, wie gesagt, wenn man einfach die Roboter dann auch farbkodiert, dass man halt, wir haben uns überlegt, dass wir einfach eine Binärkodierung machen von noch weißen, schwarzen Punkten drauf, dass man, wenn man den Roboter gefunden hat, einfach nochmal diese Binärkodierung anguckt und dann sofort weiß, welcher Roboter das ist. Das macht die Sache einfacher. Und das gab es in Stockholm, gab es noch nicht. Und gibt es immer noch nicht. Ja, die Gegnerschnur habe ich jetzt nicht erwähnt. Komm nix. Ja, also bei den gegnerischen Robotern, das war ganz witzig. Ja, nach der Fassung Verhandlung gab es da erst nur ein Modell, das ich nur auf den einen Ball verlassen, auf den Teamball. Aber das Problem ist, wir standen ja die Roboter aus und wir sind davon ausgegangen, dass der Teamball auch wirklich zentriert auf den Roboter sind. Und das hat es dann natürlich gegeben, dass wir das alle nicht beachtet haben. Und dann konnte man den Roboter auch unten ausgrenzen. Und dann wurde dann da eine weitere Schuld geschrieben, die jetzt auf zwei Bällen formuliert. Also ähnlich wie auf ihm, nicht mit drei Bällen, sondern mit zwei.
Ja, ich sage dann nochmal ganz schön kurz was zum Verhalten, sodass es bestimmt gar keiner versteht, aber das kann man noch nicht, weil es doch ein bisschen komplizierter wird. Also wie ja schon gesagt wurde, ist das Ganze so, so verhaltensbasiert. Das heißt, die Roboter, die ich kenne, die haben alle ganz schön viele Verhalten, nach denen sie sich entsprechend dann verhalten. Und zwar sind die in einer Struktur angeordnet, und zwar relativ hierarchisch, und zwar entsprechend ihrer Komplexität geordnet. Da sieht man jetzt jeden Roboter, der hat diese blauen Kästchen, das sind Ebenen. Und in den Ebenen sind entsprechend Verhalten gleicher Komplexität, sage ich mal, die sich, die dann auch entsprechend ihrer Komplexität in zu verschieden oft, verschieden oft durchgerechnet werden und so. Also auf, das ist. Klingt jetzt alles ziemlich abstrakt und so, wir machen nachher nochmal ein Beispiel, dann kann man es, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Wichtig ist hier jetzt nur erstmal vielleicht, dass jeder Roboter so autonom erstmal so Verhalten hat und so, nachdem er sich verhält, in diesen drei Ebenen, die man hier sieht, und kein Roboter weiß was von dem anderen Roboter, sondern diese autonomen Roboter werden alle gesteuert, letztendlich so indirekt über so eine Teamebene, die sich so globalere Sachen überlegt, wie ob man jetzt gerade angreift oder was weiß ich, so nicht individuelle Sachen halt, und die gibt ja an die einzelnen Roboter weiter, ob das Verteidiger sind, was sie jetzt gerade machen sollen, und dieser Roboter macht dann autonom immer nur sein Zeug, der weiß nichts von den anderen und so.
Und was macht er alleine?
Ja, alleine kannst du, also es kommt auch vielleicht nochmal konkreter, man kann ihm halt zum Beispiel sagen, dass er jetzt blocken soll oder so, wie wir es vorhin hatten oder so, und sowas kann er dann schon selber. Also sowas macht er schon selbstständig. Hier ist das jetzt nochmal eine so eine Ebene, die, wie sie in dem Roboter ist und wie sie auch in der Teamebene ist. Das ist ziemlich analog aufgebaut. So eine Teamebene ist eigentlich auch nur ein großer Roboter. Nochmal dargestellt, und zwar besteht halt so eine Ebene aus Sensoren. Und also ich würde sagen, also, na gut, aus Sensoren. Das sind halt irgendwelche Daten, die wir teilweise von Mark, von der Vision oder so bekommen, oder die auch sich teilweise aus den Daten berechnen oder so, auf jeden Fall irgendwelche Eingabegrößen, anhand der die Verhalten entscheiden können, ob sie aktiv werden. Also Verhalten machen an sich zwei Sachen. Sie gucken nach, ob sie sich aktivieren sollen, und wenn das unabhängig davon, ob das der Fall ist, was sie tun, wenn sie aktiv sind. Und diese Entscheidung, die treffen sie halt mit Hilfe dieser Eingabegrößen, die sie über die Sensoren bekommen. Das sind die Fälle, die darüber gehen. Da spielt auch halt rein, was in Verhalten höherer Ebenen drinsteht oder in, ja, also das kann man jetzt so, wenn man da keine Beispiele macht, versteht man es nicht so richtig. Aber Verhalten höherer Ebene bestimmen halt, ob Verhalten aus unteren Ebenen irgendwas machen sollen oder ob die sich überhaupt aktivieren sollen. Und auf jeden Fall überlegen sich diese Verhalten dann, wie gesagt, ob und ob sie aktiv werden und was sie dann machen sollen. Und schreiben das, was dabei rauskommt, was dann gemacht werden soll, in solche sogenannten Aktoren. Das sind dann halt teilweise zum Beispiel, worauf es dann letztendlich hinausläuft, das Ganze sind es dann ganz zum Schluss die Motorspannungen, die dann wirklich gefunkt werden. Also dieses ganze riesige Modell ist dann eigentlich nur noch dafür da, dass zum Schluss halt irgendwie zwei Motorspannungen rauskommen, die man halt hinschickt. Nur auf dem Weg dahin können diese Aktoren auch noch irgendwelche anderen virtuellen Ausgabegrößen sein, die dann wieder von Verhalten aus unteren Ebenen benutzt werden, wie zum Beispiel irgendwelche Positionen, zu denen ein Roboter hinfahren soll, weil das Team gemerkt hat, dort ist gerade was frei, sagt zum Roboter, fahr dorthin, schreibt es in so einen Aktor, der holt es sich dann, oder beziehungsweise will das Verhalten sich freistellen oder so, holt sich das, stellt fest, dass es aktiv werden soll aufgrund irgendwelcher anderen Eingabegrößen, und
schickt es wieder eine Ebene runter an irgendein Bewegungsverhalten, was dann den Roboter dorthin bringt. Also das ist tatsächlich, das wird bestimmt nicht so richtig klar geworden sein, aber wir machen das gleich nochmal an einem Beispiel. Kann noch? Achso, dann machst du erstmal das dran.
Hallo. So, das war alles arg abstrakt natürlich. Ist so allgemein schwer darzustellen, deshalb haben wir uns überlegt, stellen wir jetzt alles an einem Beispiel dar, und weil es um Fußball geht, ist das Beispiel natürlich der Torschuss, den ein Angreifer hoffentlich möglichst oft erfolgreich ausführt in so einem Spiel. Ich will noch eine Sache nachtragen. Diese verschiedenen Ebenen, in denen die Verhalten angeordnet sind, die unterscheiden sich durch die Abstraktheit und Komplexität. Das ist also so auf der untersten Ebene Fahren, Lenken, auf höheren Ebene dann sowas wie der Torschuss eben. Aber eben auch durch eine zeitliche Skala. Also höhere Ebenen sind langsamer, untere Ebenen schneller. Das wird gleich auch noch deutlicher. Torschuss. Was sind die Voraussetzungen, damit ein Torschuss stattfinden kann, dass das Team angreift? Und das passiert bei uns wird nach einem ganz einfachen Kriterium entschieden, nämlich ob der Ball in unserer Hälfte oder der gegnerischen ist. Wenn er in der gegnerischen ist, dann könnte wohl halbwegs gefahrlos zum Angriff übergehen. Wer entscheidet das? Natürlich die Teamebene. Um das entscheiden zu können, braucht man einen Überblick über das ganze Spiel. Und da können ja eventuell auch kompliziertere Kriterien kommen, also wie jetzt die verschiedenen Spieler stehen und so, ob wir jetzt zum Angriff übergehen wollen. Wir haben, wie gesagt, nur dieses einfache Kriterium. Der Ball ist in der gegnerischen Hälfte und das ist da in so einem Oval steht das. Das heißt, das ist ein Sensor auf der Teamebene, der das meldet. Also Sensor Ballposition. Dann aktiviert sich dieses Verhalten Angriff. Also das Team ist jetzt im Modus Angriff, könnte man auch sagen. Und da habe ich jetzt auch schon was stehen zu dieser zeitlichen Skala. Diese Teamebene, das wird alle 16 Frames berechnet bei uns aktuell. Das ist ein Wert, der ist durch Versuchen entstanden und noch nicht wirklich ausgetestet. Da kann man sicher noch was verbessern. Also zweimal in der Sekunde wird geprüft, wo ist der Ball. Ist er in unserer Hälfte, dann müssen wir verteidigen. Ist er in der gegnerischen Hälfte, dann greifen wir an. Was passiert, wenn wir angreifen? Dann aktivieren sich in den einzelnen Robotermodulen entsprechende Verhalten. Zum Beispiel in dem Roboter, der am günstigsten steht, das Verhalten Torschuss. Und wie läuft diese Aktivierung? Dieser Roboter bekommt gesagt, er steht am günstigsten. Das rechnet das Team aus, weil das wieder diesen Gesamtüberblick hat über alle Roboterpositionen und signalisiert ihm dann, du sollst. Das ist dieser Soll-ich-Sensor im Roboter, in der höchsten Roboterverhaltensebene. Der wird dann auf 1 gesetzt, bei allen anderen auf 0. Also ein Roboter soll den Torschuss ausführen. Was machen die anderen? Die gucken, wenn dieser Soll-ich-Sensor auf 0 ist, dann darf ich jetzt nicht zum Ball gehen im Angriffsmodus, sondern ich soll homen. Home heißt auf eine Home-Position fahren, die wird dynamisch berechnet. Bei den Verteidigern resultiert daraus dann ein Decken, wenn Angreifer in unserer Hälfte sind. Bei dem anderen Angreifer, der nicht gerade einen Torschuss ausführen soll, resultiert daraus ein Freistellen. Also da wird geguckt, wo sind in der gegnerischen Hälfte möglichst wenig feindliche Roboter, sodass ich, wenn der Ball dann mal zu mir kommt, zufällig dann ganz schnell einen Torschuss ausführen kann, unbehindert. So. Also, wie gesagt, man sieht hier die Teamebene und also von der haben wir erst eine, da können natürlich noch mehr drüber kommen, wenn wir mal Strategie einbauen und solche Sachen, dafür war noch keine Zeit, und die obersten Robby-Ebene. Auch das muss noch gesagt sein, das alles passiert natürlich in dem Rechner, der neben dem Feld steht. Also wir haben das so ein bisschen auf autonome Roboter ausgerichtet, dass man das vielleicht auf Roboter übertragen kann, die lokal solche Sachen berechnen. Deshalb haben wir in diesem Programm, was da läuft, Module für die einzelnen Roboter, die erstmal autonom entscheiden, autonom, also selbst Sensoren haben und Aktoren. Dann lässt sich das vielleicht mal übertragen. Das sind aber alles Teile eines Programms. So. Was passiert nun in dem Roboter, der den Torschuss ausführen soll? Die oberste Ebene, der bemerkt, also hier sind jetzt dargestellt Verhalten und Aktoren. Die Sensoren habe ich jetzt mal weggelassen, damit es nicht allzu unübersichtlich wird. Da fehlt jetzt eben dieser Sollich-Sensor, der auf der vorhergehenden Folie zu sehen war. Der ist auf 1 bei diesem Roboter und weil das ganze Team im Angriffsmodus ist, aktiviert sich das Verhalten Torschuss. Das sind die beiden Kriterien. Torschuss, das setzt das Schussziel, das ist ein Aktor in dieser Ebene, sozusagen eine Ausgabe dieser Ebene, wenn man diese Input-Output-Metapher benutzen will. Und das Schussziel ist natürlich immer das Tor. Bei uns immer die Tormitte, also die gegnerische Tormitte, könnte man natürlich auch noch kompliziertere Sachen machen, also da, wo der Torwart gerade nicht steht und solche Geschichten. Derzeit ist es, wie gesagt, immer nur die Tormitte. Wie soll nun so ein Torschuss aussehen? Wir haben den in zwei Phasen eingeteilt, Anlauf und Vollstrecken. Also Vollstrecken heißt, wenn ich angekommen bin an einer vernünftigen Position, dann muss ich nur noch gerade ausfahren durch den Ball durch und mit laufendem Schussapparat geht er dann hoffentlich ins Tor, wenn ich vernünftig gezielt habe. Wie passiert das Zielen? Also wie soll der Anlauf aussehen? Das sieht man auf dieser Folie. Das soll so eine schöne, runde Trajektorie sein. Rechts ist das gegnerische Tor, da halbwegs in der Mitte der Ball, links der Roboter und der soll so einen schönen Bogen fahren, damit er am Ball, wenn er am Ball ankommt, aufs Tor ausgerichtet ist und dann nur noch geradeaus fahren muss. Also das soll dieses Anlaufverhalten leisten, wie gesagt, das Vollstreckenverhalten auf dieser zweiten Roboterebene sorgt dann dafür, dass wenn ich angekommen bin, wenn ich meinen Anlauf ausgeführt habe, dann geschossen wird. Wie funktioniert jetzt dieser Anlauf? Also nochmal, das ist das ein Verhalten auf der ersten Ebene. Das setzt den Aktor Fahrziel, also eine Zielposition, zu der Robby fahren soll. Das ist allerdings immer nur eine vorläufige Zielposition. Die sieht man hier, das ist der blaue Stern. Wie berechnen wir die? Um diese schöne Trajektorie eben hinzubekommen, legen wir eine Gerade vom Schussziel durch den Ball, messen den Abstand, also das sind alles Sensoren auf dieser Ebene, den Abstand des Roboters zum Ball, beziehungsweise es ist nicht genau der Ball, sondern so eine Position kurz hinter dem Ball, wo er eben dann ankommen soll, schon richtig ausgerichtet, damit dann das Verhalten Vollstrecken übernehmen kann und den nur noch reinschießen muss. Und dieser Abstand geht eben ein in die Zielposition, die liegt auf der Gerade, vom Schussziel durch den Ball, hinterm Ball und soweit vom, also die Entfernung zum Ball ist halt abhängig von x, von diesem Abstand zum Ball, so etwa, kann man sich vorstellen. Und zwar, wie man hier sieht, das ist dieser große Kreis, nehmen wir genau den halben Abstand des Roboters von dieser endgültigen Zielposition. Den legen wir auf die Gerade. Was passiert? Der Roboter fährt los zu dieser Zielposition da links oben, also auf dem Kreisbogen, also Schnitt zwischen Gerade und Kreisbogen, fährt los, kommt auf diese Art und Weise näher an den Ball bzw. seine endgültige Zielposition heran. Es ist also ein kürzerer Abstand, also wandert diese vorläufige Zielposition immer näher an den Ball heran. Und so hofft man eben, dass eine schöne runde Trajektorie entsteht. Ja. Hat immer so leidlich gut geklappt. Das sind eben haufenweise Parameter, an denen man herumfrickeln muss. Ja, okay. So, das war also dieser Anlauf. Wie gesagt, setzt immer die Zielposition, aber aktualisiert sie dann immer wieder neu. Aktiviert selber auf der untersten Ebene Verhalten, die das Fahren und Lenken steuern. Fahren und Lenken, also das sind Verhalten, die den Vorwärtsimpuls, also das Verhalten Fahren, Anlauf legt den Vorwärtsimpuls fest, das ist dieser Fahrenaktor und den Lenkimpuls nach links oder rechts, das ist der Lenkenaktor. Wenn der Roboter angekommen ist, und zwar so etwa in diesem grauen Dreieck, wir haben den Ball, rechts das Schussziel, also wenn er so halbwegs da angekommen ist, aktiviert sich das Verhalten Vollstrecken, hemmt das Verhalten Anlauf, also sowas haben wir auch eingebaut, dass sich das Verhalten auf der gleichen Ebene gegenseitig hemmen kann, also das Verhalten Vollstrecken übernimmt und macht dann nur noch eins, fährt zu dieser Position, die da wieder mit einem blauen Stern gekennzeichnet ist, schaltet dabei den Schussapparat an, sodass hoffentlich ein Tor fällt, wenn alles gestimmt hat. Jetzt, wie er dann anläuft, da muss er natürlich um den Ball herumfahren und das hat auch meistens nie so gut geklappt. Also er fährt auch wieder zu dieser Position, so 30 cm oder 15 cm hinter dem Ball auf dieser Gerade, muss er dabei natürlich einen schönen Bogen fahren um den Ball herum. Und das war immer so ein Problem. Dafür gibt es ein eigenes Verhalten, Ball ausweichen, das aktiviert sich genau in dem Fall und dann, sieht man, dass es meistens nicht funktioniert, aber das sind alles Sachen, woran man noch viel arbeiten kann. So, also das soll jetzt so einen Eindruck davon geben, wie man in dieser Architektur so Verhalten modellieren kann. Wie gesagt, auf der untersten Ebene sind dann die Verhalten, die Fahren und Lenken erledigen. Und zwar im Fall von Strecken soll immer vorwärts gefahren werden, deshalb ist da ein eigenes Verhalten für da. Da muss ich jetzt ja nicht so genau drauf eingehen. Also wir sind jetzt schon arg über der Zeit. Die Frage, was wir noch erzählen. Es gibt noch ganz viel. Zum Beispiel haben wir eine Ballvorhersage. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Machen? 2 Minuten. Gut, das erzähle ich das gerade noch. Also diese Sensoren, die da in den Ebenen sind, mit denen sozusagen die Verhalten dann ihre Zielfunktion berechnen. Da steht natürlich ganz oft eine Ballposition drin, weil das die allermeisten Verhalten interessiert. Nur welche Ballposition, wenn ich die aktuelle nehme und dann das Verhalten wirksam wird, das dauert natürlich immer eine Zeit lang, also ist dieses Bild, das der Roboter von der Welt hat, meistens schon veraltet. Deshalb brauchen wir bei sich schnell bewegendem Ball, und das haben wir in diesem Spiel, natürlich eine Ballvorhersage. Wie machen wir die? Wir haben für jedes Verhalten, das eine Vorhersage des Falles braucht, eine eigene Ballvorhersage. Es werden 60, also aus der letzten Ballposition und der aktuellen, die uns die Vision liefert, werden 60 zukünftige Positionen ausgerechnet mit ihren Zeitstempeln. Also wir wissen dann, oder wir vermuten, wo wird sich der Ball in so und so vielen Millisekunden befinden. Dabei geht ein Reflexion an den Wänden mit einer einfachen Formel und auch ein bisschen die Reibung, also der Weg, den der Ball da immer so in diesen Millisekunden zurücklegt, der wird immer weiter verkürzt in die Zukunft hin. So, dann gucken wir uns alle 60 an und suchen die erste Position, die der Roboter glaubt erreichen zu können mit dem Verhalten, das ihn jetzt gerade interessiert. Also anlaufweise, es soll so eine schöne runde Trajektorie fahren. Wenn der Ball da oben ist, der Roboter da unten steht und sich so und so schnell bewegt und die Orientierung hat, dann weiß er, wird er einige Zeit brauchen, um zu dieser Gerade zu gelangen, die der Ball dort, an der der Ball entlang läuft. Das heißt, die erste zukünftig berechnete Ballposition wird er sicher nicht erreichen. Die zweite und so weiter, die geht er alle durch und irgendwann sagt ihm seine schöne Formel, die wir ihm da eingegeben haben, diese Position jetzt glaube ich erreichen zu können. Und diese Ballposition wird dann in den entsprechenden Sensor geschrieben und mit der rechnet dann das Verhalten Anlauf. Und ja, ich denke, so viel dazu. Ja. Wir hatten noch haufenweise mehr Folien, aber könnt ihr uns dann persönlich fragen.
Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Video.
Jetzt noch das alte Spiel.
Bisschen zurückgespult.
Jetzt geht es nochmal vollstrecken. Da war es dann.
Ja.
So. Das ist das Spiel wir gegen. Das war die Wiederholung. Das ist das Spiel gegen Big Red. Das sind die Weltmeister geworden. Wir wurden Zweiter.
und man sieht, die sind schon ein bisschen größer auch als hier überhaupt. Ist da, leider ist hier oben ein bisschen abgeschnitten, da sieht man jetzt dann mal einen recht guten Schutz. Ja, und ein Torwart hier. Und das war schon ein Free-Kick, aber der Torwart war wirklich sehr gut und sehr schnell auf. Und ja, das ist noch ein anderes Spiel jetzt hier, das ist gegen die Robotis. Die sind ganz klein erstmal, das fällt einmal auf, die haben keinen Schussapparat. Die vorigen, die Big Reds, die hatten einen. Und hier, also wir hatten, das war der Anstoß zum Beispiel, hier läuft unserer schon mal warm. Ja. Und das war auch ein Tor, also ein Anschlusstor. Leider wurde das nicht gegeben, weil, wie man gleich sieht, der Schiedsrichter kommt jetzt hier kurz ins Bild, denn der sagt, es war zu hoch. Aber wir haben eigentlich, also der sagt so ungefähr, der wäre da so reingefallen, aber naja, da waren wir ja nicht ganz zufrieden mit der Entscheidung. Trotzdem hat er das Tor nicht gegeben, letztendlich. Ja, die sind also eben sehr schnell, das ist auch eine andere Strategie, eben uns auszukurven. Und ja, also da sieht man mal, wie die rankommen jetzt. Ja, und da ist wieder, das war ein Tor jetzt zum Beispiel, das ging auch recht schnell. Der war dann doch zu langsam, um da rüber zu kommen. Hier hat man eine typische Elfmetersituation. Und wollen wir mal sehen, ob er ihn reinbringt, was er macht. Also, ja. Nee, also ich kann schon mal sagen, wir haben an sich die Elfmeter nicht direkt verwandelt, aber in dem Fall hat er ihn doch noch reingebracht. Ja. Leider. Das ist ein Spiel der Robotis jetzt gegen Lucky Star. Das waren also eben, die sind dann letztendlich Vierter geworden und die sind Dritter. Das war das Spiel um Platz 3 dann, sozusagen, am Ende. Und was man hier halt eben so schön sieht, wie schnell die, also die sind beide sind an sich von der Reaktion her ein bisschen schneller als wir, also speziell die Robotis aus Korea. Die haben also auch schon verschiedene Meisterschaften gewonnen, also es gibt so eine pazifische Meisterschaft. Und da sind die schon mehrfacher Weltmeister. Aber wir konnten gegen die durch geschicktes Stellungsspiel, würde ich jetzt mal sagen, dann doch gewinnen. Ja, das war's. Soweit. Ja. Nee. Kommt noch ein Teil, den Sven erzählen wollte. Das kommt dann nachher noch.
Ja, es ist schon ein bisschen deutlich geworden. Wir sind mit dem System noch nicht ganz zufrieden, was wir im Moment haben. Und es gibt im Moment wieder so eine Phase, wo wir überlegen, was kann man alles besser machen? Was sollten wir anders gestalten? Und jetzt sieht man also alles, was noch zum Verhalten gehört. Ich blätter das jetzt mal kurz durch. Da sieht man den einfachen Torwart. Das ist das Foto praktisch nach dem Finalspiel. Da sieht man also rechts die Big Red und auf der linken Seite uns. Das sind die Leute, die letztendlich dann das Team Foo Fighters bilden. Also es gibt nicht nur die Roboter, sondern eben auch ein Team von Studenten und Mitarbeitern. Und ja, so vorläufig haben wir eben einige Ideen, das ist zum Teil auch schon rausgekommen, wie wir das System verbessern können. Klar, auf Hardware-Seite. Die anderen sind einfach schneller als wir. Also brauchen wir stärkere Motoren und wir brauchen insbesondere auch leichtere und zuverlässigere Akkus. Und auch ein Punkt, wir haben uns in der Hardware-Entwicklung sehr stark auf diesen Schussapparat konzentriert, den vernünftig einzusetzen und haben eben im Finalspiel gemerkt, dass man mit einer relativ einfachen Strategie das doch dann aushebeln kann. Mit zwei Torwarten haben die letztendlich gespielt, die Big Red, sodass wir also auch hardware-seitig das Ball führen, das Dribbeln unterstützen müssen. Auf Seiten der Bildauswertung hat Mark schon erwähnt, geht es unter anderem auch darum, die Roboter zu identifizieren automatisch, sodass sich der Aufwand beim Bedienen des Systems in Grenzen hält. Jetzt muss man halt immer initialisieren, wo sind die Einzelnen. Und es geht natürlich auch darum, das Ganze vielleicht noch einen Tick schneller zu machen und noch einen Tick zuverlässiger zu machen, weil eben das praktisch die Grundlage für eine vernünftige Verhaltenssteuerung ist. Was im Verhalten sicherlich bei uns noch im Argen liegt, das ist jetzt vielleicht noch nicht so rausgekommen, das ist die Hindernisvermeidung.
da haben wir einen sehr einfachen Ansatz gewählt, immer nur dem nächsten Hindernis auszuweichen, und das hat also nur beschränkt gut funktioniert. Wir brauchen bessere Voraussagen, nicht nur des Balls, sondern auch der Roboter, die da so mitspielen. Und wir brauchen insgesamt eben ein Verhalten, was flexibler agiert und sich nicht nur auf das Schießen allein konzentriert, sondern eben was vielleicht auch dribbeln kann. Und wir haben gesehen, man kann eben nicht nur mit dem Schussapparat erschießen, sondern es gibt die Möglichkeit, dass der Roboter sich recht schnell dreht und dadurch den Ball wegschleudert. Und was sicherlich auch sehr schön ist, wenn man das könnte, den Ball abfangen. Ja. Kommunikation schneller und zuverlässiger, das kann man sicher durch eine Erhöhung der Taktfrequenz erreichen. Und was eben eigentlich noch ein größeres Projekt ist und wo man überlegen muss, ob das wirklich machbar ist, ist in der Liga der größeren Roboter mitzuspielen, die dann auch stärker autonom sind, wo diese globale Kamera nicht erlaubt ist. Ich denke, dass man da ganz gute Chancen hätte, wenn man schnelle Roboter baut, weil die sich doch recht in Zeitlupe bewegt haben. Und eine Idee, wie man die schnell machen kann, ist eben wenig lokale Intelligenz und eine Kamera draufzubauen, die in alle Richtungen schauen kann. Und das hier ist also so das erste Bild, was mit dem Ansatz jetzt geschossen wurde. Das ist also eine Kamera, die nach oben schaut. Darüber befindet sich ein halbkugelförmiger Spiegel. Und damit kann ich dann in alle Richtungen schauen. Und man sieht also hier das gelbe Tor und man sieht hier drüben auch irgendwo das blaue Tor. Man sieht den Ball. Hier steht irgendwo noch ein Roboter. Und gut, das ist das Mikrofon von der Kamera. Und die Kamera stimmt sich natürlich im Zentrum selber. Ja, und jeder ist herzlich eingeladen, mitzuwirken. Wir treffen uns also immer Dienstagabends, ist geplant. Und zwar zum einen zu einem Seminar, in dem wir doch eher die Grundlagen besprechen wollen, auch uns anschauen wollen, was tun andere. Und zum anderen eben trifft sich die Arbeitsgruppe, die das Projekt weitertreiben wird. Vielleicht jetzt noch ein bisschen Videoausschnitte.
Okay, dann schließen wir mit ein paar Beispielen von alles, was schief gehen kann, wenn Kommunikation ein bisschen oder etwas bleibt. Das ist die Carnegie Mellon Mannschaft, das war die Mannschaft, die die letzten zwei Jahre Weltmeister gewesen war. Und hier ist die Kommunikation ausgefallen. Ja, deswegen bewegen sich die Roboter so. Das ist unsere Mannschaft, da wissen wir nicht genau, wie wir uns aufstellen sollen für das Bild. Das Gruppenbild, da haben wir entschieden, dass wir anders aufstellen, oder komplett alles verfolgen. Das ist die spanische Mannschaft gegen die Mannschaft aus Carnegie Mellon. Und da sieht man jetzt, was alles passieren kann. Und dann kommt der Spieler von Carnegie Mellon und schießt das Tor. Ne? Das war der Tor, das ist halt gewonnen hat. Das ist die italienische Mannschaft, die bestand aus 40 Personen aus 8 Universitäten, die 8 verschiedene Roboter gebaut haben. So, und jetzt sieht man einen Elfmeter von Lokistar, das ist der Meister von der pazifischen Region gegen Carnegie Mellon. Carnegie Mellon war letztes Jahr, vorletztes Jahr weg. Oh, neuer Versuch. Und jetzt wird der Roboter ausgeschaltet. Gleich wird als Roboter da. So, jetzt kommt der Elfmeter aus. Der Roboter kann natürlich nicht mehr. So, und das ist dann das Ende unseres Vortrags. Das ist auch die Telemodul, die wir gerade bekommen haben. Wie Sie gesehen haben, geht es hier bei diesem Robotikprojekt. Viele verschiedene Aspekte, es gibt ein Lichter, es gibt Kommunikation, es gibt Mechanik, es geht Elektronik. Und das ist im Rahmen eines studentischen Projekts entstanden. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache für das Institut hier gewesen. Vielen Dank, vielleicht haben Sie noch weitere Fragen.
Ja, jetzt an alle Interessenten, die vielleicht mitmachen wollen, am Seminar teilnehmen wollen oder auch an RoboCup teilnehmen wollen und Interesse haben. Am Donnerstag findet unsere offizielle RoboCup-Party statt, die Siegerfeier. Hier gibt es noch Einladungen, also die Leute, die Interesse haben, das ist ein guter Ort, um sich kennenzulernen. Also die können dann hier runterkommen und dann mal kurz reden und dann können die auch zur Party kommen am Donnerstag. Ja.